Nun freue ich mich aber sehr, Ihnen den aktuellen Gastprofessor vorzustellen. Es ist der mexikanische Autor und Journalist Juan Villoro, der aktuell ein Seminar zu den Erfahrungen der Migration unterrichtet. Er ist einer der wichtigsten Autoren Mexikos und sehr vielseitig. Er schreibt Romane, Theaterstücke, Kinder- und Jugendbücher, ist als Journalist und auch als literarischer Übersetzer tätig. Unter anderem hast du, glaube ich, Goethe übersetzt, wenn ich mir das richtig notiert habe. Und also in Bern, wissen Sie, da findet heute auch noch ein Fußballspiel statt. Er hat auch Werke zu Fußball geschrieben. Genau. Aber schön, dass Sie heute hier sind und nicht im Stadion. Juan Villoro hat auch ganz viele Preise und Auszeichnungen erhalten. Und er ist in Mexiko-Stadt geboren. Und Sie fragen sich auch vielleicht, ja, warum spreche ich hier die ganze Zeit Deutsch? Weil es ja eigentlich ein mexikanischer Autor ist. Aber Juan Villoro hat schon eigentlich sehr früh Deutsch gelernt. Er hat nämlich die Alexander-von-Humboldt-Schule in Mexiko-Stadt besucht, hat später Soziologie studiert und war dann Anfang der 1980er Jahre mexikanischer Kulturattaché im damaligen Ostberlin in der DDR. Daher spricht er fließend Deutsch und wir führen auch das Gespräch heute Abend auf Deutsch. Als Schriftsteller und öffentlicher Intellektueller stellt er sich auch immer wieder die Frage, wie Literatur auf soziale Umbrüche reagieren kann und welche Rolle die sprachliche Form dabei spielt. Für heute Abend hat Juan Villoro nun ein gesellschaftspolitisches Thema vorgeschlagen, das in der Schweiz eher selten diskutiert wird. Und zwar sprechen wir heute über die zapatistische Bewegung, ihre Ideen für eine andere politische und demokratische Gesellschaftsordnung, ihren Einfluss auf die mexikanische politische Kultur und auch die Rolle, welche sie für andere politische Bewegungen in Mexiko oder auch weltweit spielt.
Demokratie.
Das Wichtigste, was in den letzten 30 Jahren in Mexiko passiert ist, natürlich ist die Zapatista-Bewegung. Also es ist schwer, über diese Bewegung zu sprechen, weil es hat viele Schichten, ist schon eine lange Geschichte. 30 Jahre lang, mehr als 32 Jahre lang in der Öffentlichkeit, aber zuvor 10 Jahre lang in der Vorbereitung der Aufstand. Also ist schon eine lange Geschichte und ist sehr interessant, wie sich diese Bewegung verändert hat. Er hat eine sehr interessante Entwicklung gehabt und deswegen werde ich so am Anfang an nur ein paar Sachen hinzufügen, damit wir diese Lage besser kennen. Ein Aufstand begann 1994, am 1. Januar 1994. Auf diesem Tag hatten wir ein Abkommen mit den USA und Kanada. Und diesem Abkommen war ein ökonomisches Abkommen, damit wir Waren ohne Steuer von den USA und von Kanada in Mexiko kaufen könnten. Also die Idee für viele Leute aus den Mittelschichten und höheren Schichten der Bevölkerung war, also die Möglichkeit, zur Markt zu gehören, zu freien Markt zu gehören und bessere Preise für die Waren haben. Also das war diesen Abkommen mit den USA und Kanada. Und am selben Tag dachten die Zapatistas, dass es sehr geeignet war, einen Aufstand zu beginnen, um zu deuten, dass Mexiko überhaupt nicht zu der sogenannten Ersten Welt gehörte, sondern es gab in Mexiko Leute, die in schweren Armut lebten und vor allem in Chiapas, wo es eine große indigene Bevölkerung gibt. Und dort haben die Indigener zur Zeit der Conquista Mexikos in eine sehr ungerechte Lage gewohnt. Und zwar gibt es dort keine Erzmittel für die armen Leute, es gibt Rassismus und die großen wie sagt man, die Finqueros, die großen Eigentümer.
Grundbesitzer. Großgrundbesitzer.
Ja, ja, Großgrundbesitzer. Ja, die Großgrundbesitzer haben das Land für sich selbst und die Indigenen haben für die Großgrundbesitzer gearbeitet. Und es war so eine Ausbeutung der Originalvölker Mexikos. Und das war schrecklich. Also so viele Jahre und Jahrhunderte nach der Eroberung Mexikos, dass wir diese grausame Lage hätten. Also wenn der damalige Präsident Carlos Salinas de Gortari feierte, dass Mexiko endlich ein modernes Land war, weil wir ein Abkommen mit den USA und Kanada hatten, dann sagten die Zapatistas, wir gehören auch zu diesem Land, niemand hat uns gehört, wir haben kein Gesicht, wir haben keine Stimme, aber wir möchten ein Teil dieses Landes sein. Von Anfang an sagten sie nie mehr ein Mexiko ohne uns. Ja? Also sie dachten, wir möchten zu diesem Land gehören, aber mit Gerechtigkeit. Und deswegen haben sie diesen Aufstand gemacht mit Waffen, aber haben nicht mehrere Waffen gehabt. Also es war mehr ein Zeichen, ja, eine Geste, um zu sagen, wir sind bereit zu sterben, damit damit wir gehört werden. Ja? Sie dachten, dass vielleicht würden sie alle Opfer der Hoffnung sein, in dem Sinne, dass sie dachten, vielleicht wird die Armee sehr schnell kommen und wir werden alle ermordet sein. Das passierte nicht, glücklicherweise, obwohl die Regierung etwa 17.000 Soldaten nach Chiapas schickte. Es kam zu einem schnellen Stillstand zwei Wochen später. Ja, und ab diesem Datum begann eine politische Bewegung. Also es war nicht mehr eine militärische Bewegung, sondern eine politische Bewegung. Am Anfang an, als wir von den Zapatistas hörten, dachten wir in Mexiko-Stadt und andere Orte Mexikos, dass es eine Guerilla war, so wie die Guerilla von Nicaragua, El Salvador, mit die klassische marxistisch-leninistische oder guevaristische Ideologie. Und es war erstaunlich zu sehen, dass was die Zapatistas sagten, nicht zu dieser Rhetorik gehörte. Es war eine neue Sprache. Eine Sprache, die hatte Humor, Fantasie, Emotionen und so weiter. Der Sprecher der Bewegung, Subkommandante Markus, war ein Mann, der wunderschöne Gespräche schrieb und er bekam weltweit berühmt. Und zum ersten Mal konnten wir eine neue Rhetorik für die Politik haben. Es war eine Mischung von Botschaften, die aus den ältesten katholischen Kirche kamen, ja, oder aus gewisse Ideen aus den Jesuiten und auch Ideen von Schriftstellern von magischem Realismus und auch sogar natürlich politischen Ideen der Linke, im Allgemeinen, aber mit Anspiegelungen an Cinema, an Comics, an Rockmusik und so weiter. Also es war auch eine kulturelle Bewegung. Und das hat das ganze Land geprägt. Und es gab eine unbedingte Unterstützung für was die Zapatistas sagten. Nun, was kann man mit so einer Bewegung anfangen? Ja? Nach dem Stillstand gab es Vertreter der Regierung, die mit den Zapatistas sprachen, und es kam zu Verhandlungen, die zwei Jahre später, 1996, zu den Abkommen von San Andrés kamen. Diese Abkommen waren sehr wichtig für die indigenen Gesellschaften, nicht nur von Chiapas, sondern auch überall in meinem Land. Und zwar, es waren Abkommen, die eine gewisse Unabhängigkeit der indigenen Gesellschaften förderte und auch eine direkte Demokratie in diesen Ländervölkern forderte und so weiter. Ja? Das war eine sehr schöne Idee, aber das war nie in einem Gesetz verwandelt. Ja? Dieses Abkommen war nicht eine, sagen wir, offizielle Lösung der Probleme, sondern es war ein Entwurf, um Gesetze zu schreiben. Diese Gesetze wurden nie geschrieben und die Zapatistas waren natürlich von der Regierung enttäuscht, weil die Regierung konnte nicht ihre eigenen Wörter unterstützen. Später kam es zu neuen Wahlen in Mexiko im Jahr 2000, zum ersten Mal der regierende Partei der Mexiko für 71 Jahre regierte, das ist vielleicht ein Weltrekord, 71 Jahre im Amt dauerte diese Partei, die PRI, Partido Revolucionario Institucional. Dann es gab diese zum ersten Mal ein Wandel in der Regierung und es kam eine Partei der Rechte, eine konservative Partei, PAN, in der Regierung. Und der neue Präsident Vicente Fox sagte, während er Kandidat war, das Problem von Chiapas kann ich in 15 Minuten lösen. Ja, 15 Minuten lösen. Er war einmal Leiter der Coca-Cola-Fabrik in Mexiko und er sprach so, als ob er eine Reklame für Coca-Cola machte. Ja? Und er sagte, das werde ich in 15 Minuten lösen. Und dann dachten die Zapatistas, wenn das wahr ist, wir möchten mit diesem neuen Präsidenten sprechen. Dann kamen sie aus Chiapas, aus dem Dschungel von Chiapas, nach Mexiko-Stadt. Es war eine Art Pilgerfahrt und sie haben Unterstützung von vielen Leuten während dieser Pilgerfahrt in die Hauptstadt gehabt. Das war sehr bewegend, das zu sehen, und haben zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, im Kongress zu sprechen. Ja, eine Frau hat für die Zapatistas gesprochen, Esther heißt sie, und sie sagte, ich bin Frau, ich gehöre zu den ärmsten Leuten des Landes und ich möchte hier im Haus der Wörter sprechen und ich möchte, dass sie zum ersten Mal die Stimme der indigenen Frauen hören. Und wir möchten zum Land gehören. Das ist, was wir möchten. Wir möchten nicht weg vom Land, sondern wir möchten ein Teil dieses Landes sein. Und das war natürlich sehr bewegend, aber nach diesen diese dramatische und epische Wörter, die Abgeordneten haben nichts getan und es kam zu keine Gesetze für die indigene Bevölkerungen. Dann waren die Zapatistas enttäuscht und dachten, naja, da wir das ganze Land nicht verändern können, dann können und wenigstens etwas in unser Gebiet machen. Kehrten nach Chiapas zurück. Kontrollieren sie ein Stück des Landes, ich würde sagen, dass es ist so groß wie ein Land Europas. Ja?
Größer als die Schweiz, Größer als die Schweiz, sicher.
Ja, genau. So, es vielleicht hat einmal die Größe Belgien gehabt. Einmal sage ich, weil natürlich sie kontrollieren nicht das ganze Land, weil sie unterdrückt von Paramilitärgruppen sind und auch von der Armee. Es gibt Soldaten überall. Es gibt auch Kartellen der Drogenhändler in der Region. Also im Moment ist es schwer zu sagen, wie groß das Zapatista-Land ist, aber es ist ein wichtiges Teil Mexikos und das liegt so im Bundesstaat Chiapas. Und dort haben sie die Lebensbedingungen verändert. Es gab eine sehr starke Ungerechtigkeit für die Frauen. Die Frauen haben keinen Teil in Entscheidungen in diesen Gemeinschaften gehabt. Und zum ersten Mal sind die Frauen sehr wichtig in Chiapas gewesen. Und es gibt bessere es ist bessere ökonomische Bedingungen, obwohl ein armes Land ist. Sie bekommen und sie möchten keine offizielle Unterstützung der Regierung haben. Also sie verkaufen Kaffee. Übrigens, Sophie hat Zapatista Kaffee gebracht. Man kann das hier unten kaufen. Sie verkaufen Kaffee und andere Lebensmittel. Es ist ein armes Teil des Landes, aber das Leben ist viel gerechtiger geworden. Es gibt Ärzte, die früher dort nicht gab, Krankenhäuser, ein Erziehungssystem, das sehr interessant ist. Und es gibt auch viele kulturelle Tätigkeiten und Treffen mit Leuten von verschiedenen Teilen der Welt. Sind nicht isoliert, sind mit anderen Bewegungen vernetzt, überall in der Welt. Und deswegen es ist sehr wichtig, dass auch Sophie darüber spricht, weil die Zapatistas haben von Anfang an gesagt, wir möchten eine Welt, wo es viele Welten gibt. Und der Europa gehört zu dieser möglichen Welt, die Zapatistas innerhalb ihren eigenen Landes haben möchten. Also vielleicht kannst du, Sophie, etwas über diese Vernetzung haben, deine persönliche Beziehung. Ich möchte noch etwas sagen. Also ich bin kein Experte über die Zapatistas, das muss ich sagen. Ich bin ein Zeuge. Von Anfang an habe ich über die Zapatistas geschrieben als Journalist. Ich bin häufig dort gewesen, aber ich spreche nicht für die Zapatistas. Die Stimme der Zapatistas haben sich selbst, ich kann nur über die Zapatistas sprechen mit einem persönlichen Hinblick. So, Sophie.
Vielen Dank, Juan, für diese Einführung, ein bisschen, dass wir die Zapatistas und die zapatistische Bewegung ein bisschen einordnen können, geografisch, aber auch geschichtlich. Das, denke ich, ist sehr wichtig, um darüber zu sprechen, wie wir ja uns vorgenommen haben, über den Einfluss der Bewegung auf Mexiko, aber eben auch vielleicht auf eine Linke von unten hier in Europa oder auf der ganzen Welt. Ich würde mich anschließen gleich noch dem, was du gesagt hast. Also auch ich bin keine Expertin, ich spreche nicht über die Zapatistas. Ich war einfach selber einige Male in Chiapas und war in Zentralmexiko am Forschen, unter anderem zu Enteignung und Extraktivismus und widerständischen Widerstand von ländlichen Gemeinschaften, indigenen Gemeinschaften, und habe da unter anderem auch mich damit beschäftigt, welchen Einfluss die zapatistische Bewegung auf diese Leute vor Ort dort in Zentralmexiko hatten. Und da möchte ich noch kurz etwas ergänzen, vielleicht zur Geschichte, zu diesen wichtigen Verhandlungen von San Andrés, die du erwähnt hast. Das waren wichtige Verhandlungen. Es gab aber schlussendlich keine Gesetze daraus, und die zapatistische Bewegung hat sich eigentlich zurückgezogen, hat gesagt, ja, ihr erkennt eigentlich diese Verhandlungen nicht an, und haben als Antwort darauf 1996 am 12. Oktober am Dia de la Raza, also die mit der Kolonialgeschichte von Mexiko zu tun hat, darauf geantwortet, indem sie den Nationalen Indigenen Kongress gegründet haben, den Congreso Nacional Indígena. Und ich sage das, weil ich das Gefühl habe, so wie ich das erlebt habe, eine nach wie vor eine wichtige Bewegung ist oder eine wichtige Institution, die indigene Rechte politisch verhandelt in Mexiko, natürlich auch außerhalb der parlamentarischen Politik, marginal könnte man sagen, aber doch immer wieder viele wichtige Initiativen ins Leben gerufen hat. Und was ich spannend fand, also als ich jetzt dort in Puebla, in Zentralmexiko war und eine Bewegung kennengelernt hat, die sich sehr stark politisch auf Zapata bezieht, also einer der Revolutionsführer von der Mexikanischen Revolution von 1910, dem die Zapatistas in Chiapas auch den Namen verdanken. Es gab da eine Parallelität, also die Leute dort haben sich stark auf Emiliano Zapata, also den Zapatismo, den ursprünglichen bezogen, aber auch dann verknüpft mit dem Neo-Zapatismo, könnte man auch sagen, also dem Zapatismo aus Chiapas. Und es war das, was ich gesehen habe oder gehört habe und auch vor allem gelernt habe, ist, was relevant ist daran für die Leute, die um ihr Territorium kämpfen, wie das die Zapatistas in Chiapas machen, aber auch jetzt in meinem Fall dort in Zentralmexiko, ist die Verteidigung des Landes oder der Diskurs über die Rechte auf Territorium, auf Land, auf kulturelle auf eine Kultur, die sich vor Ort auf sehr vielfältige Weise manifestiert. Und zu diesem Congreso Nacional Indígena habe ich dann gemerkt, dass vor Ort dort in Zentralmexiko auch Leute von der Nahuatl-Gemeinschaft, die dort lebt, Teile des Congreso Nacional Indígena waren. Und das war wichtig. Das war wichtig, dass dort Delegierte waren, die vernetzt waren mit anderen indigenen Gemeinschaften in Mexiko und auch der zapatistischen Bewegung, die sich trafen, die sich austauschen, die auch Geschichte oder antikoloniale Geschichte erzählten und sich in eine Geschichte einschrieben. Jetzt habe ich das Gefühl, wäre es auch sehr spannend, von dir noch ein bisschen zu hören, wenn wir bei diesem Nationalen Indigenen Kongress sind und dem Einfluss von Marie Tui, der Politikerin, der indigenen Politikerin, die 2017 kandidiert hat für das Präsidentschaftsamt. Und du warst da nahe dran. Magst du dazu noch ein bisschen etwas erzählen oder wie das für dich war und um was es genau ging?
Dankeschön. Es ist sehr wichtig, was du erwähnst, Sophie, weil man glaubt häufig, dass die Indigener zur selben Gruppe gehören. Also viele Leute in Städten, in Mexiko-Stadt sagen die Indigener, als ob sie alle Indigenen genau dasselbe wäre. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt etwa, also die Anthropologen und die Experten sagen vielleicht 65 oder 68 oder 69 verschiedenen Gemeinschaften. Ja? Also es sind verschiedene Gruppen mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Kulturen und auch verschiedenen Nationalprojekte. Das ist sehr schwer zu verstehen, weil man glaubt, alle Indigener haben dasselbe Idee vom Land. Das überhaupt nicht. Also es gibt zwiespältige, widersprüchliche Projekte und das ist sehr interessant. Zum ersten Mal nach der Conquista gab es die Möglichkeit, dass alle verschiedenen Gemeinschaften zusammenkamen. Das war historisch gesehen ein Sonderfall, ja, zum ersten Mal nach der Conquista. Und das haben wir erstens die Zapatistas zu danken, weil sie sagten, das ist nicht nur unsere Bewegung. Das hat mit allen Indigenen Mexikos zu tun, um mit das Land als Ganzes zu tun. Und dann wurde, wie sehr gut Sophie gesagt hat, diese National Indigener Kongress gegründet und dort gab es zum ersten Mal diese Nationaltreffen der verschiedenen Gemeinschaften. Marie Chui gehört zu einer Nahua-Gemeinschaft aus Bundesstaat Jalisco. Entschuldigung, aus Bundesstaat Jalisco. Und sie kandidierte für die Wahlen von 2018. Die Kampagne startete in 2017, wie du sagtest. Und zum ersten Mal gab es in Mexiko die Möglichkeit, unabhängige Kandidaten zu haben. Normalerweise braucht man eine Partei und es gibt nur diese Kandidaten. Und es ist wahnsinnig teuer, Kandidat zu werden. Aber zum ersten Mal, man sagte, naja, was passiert, wenn jemand aus der Bevölkerung Präsident oder Präsidentin des Landes sein möchte? Wir möchten diese Gelegenheit zu allen Bewohnern des Landes geben. Das war die utopische Idee. Nun, das war sehr schwer zu verwirklichen, weil unser Wahleninstitut traf die Entscheidung, Stimmen über Handys zu bekommen. Also haben so eine Strategie geschafft, damit die Leute über sein Handy mit einem App dort einen gewissen Kandidat oder Kandidatin unterstützen könnten. Aber was passiert in einem Land, wo 40 Millionen Mexikaner in schweren Armut leben? Haben sie überhaupt ein Handy? Natürlich nicht. Und wenn jemand ein Handy zu diesen Gemeinschaften bringt, gibt es Verbindung, um ein Handy zu benutzen? Auch nicht. Also es war eine Demokratie für Schweden, nicht für Mexiko. So war es gedacht. Und natürlich war es sehr schwer, das zu schaffen. Nun, versuchten die Leute von Indigenen Kongress eine gute Kampagne zu machen. Ich habe dort mitgewirkt, umsonst, glaube ich, weil wir nicht viel machen konnten. Die Idee von Marie Chui, die Kandidatin, war eine großzügige Idee. Sie wollte nicht für Angst kämpfen, das war sehr schwer, weil auch wenn sie die Möglichkeit hätte, offizielle Kandidatin zu sein, war es sehr schwer, die Wahlen zu gewinnen, weil die Propagandamaschine der anderen Parteien einfach zu groß und zu stark und zu reich war. Aber es gab doch die Möglichkeit, eine Sprecherin zu haben. Und das wäre sehr interessant gewesen, eine indigene Frau in den Debatten zu haben, damit wir zum ersten Mal die Stimme der Indigenen hörten. Das war unsere Absicht. Es ist nicht gelungen, aber es war trotzdem sehr interessant, dass zum ersten Mal verschiedene Gemeinschaften in Verbindung kamen. Ich erinnere mich sehr gut, ich glaube, ich habe dir davon gesprochen, Sophie, dass am Ende der Kampagne, wir waren etwas verzweifelt, wir sagten, naja, wir haben nicht genügende Stimmen und was können wir machen? So, meine Idee, oder nicht nur meine Idee, die Idee von vielen Leuten, die dort mitwirken, war, wir müssen Veranstaltungen in den Großstädten machen, um mehrere Stimmen zu bekommen, weil in den Großstädten Leute mit Handys gibt und es gibt mehrere Leute, um das, vielleicht könnten wir es schaffen. Und Maris Chui sagte, nein, ich möchte die verschiedensten Gemeinschaften des Landes kennenlernen. Und sie traf die Entscheidung, ich erinnere mich genau, zwei Wochen vor Wahlenende nach Baja California ganz am Norden zu reisen, um eine kleine Gemeinschaft kennenzulernen. Sie sagte, niemand hat diese Gemeinschaft besucht. Niemand. Es ist, als wir Verwandten haben, die nie gesehen haben. Wir müssen diese Verwandten kennenlernen. Und das war also vielleicht strategisch war nicht das Beste, aber moralisch war das Beste. Also das ist, was diese Bewegung brauchte. Eine Verknüpfung, eine Verbindung aller verschiedenen Gemeinschaften. Und das haben sie schon geschafft. Deswegen es ist es sehr wichtig, was Sophie sagt. Heutzutage es gibt ein Nationalkongress für die indigenen Bevölkerungen. Es gibt gemeinsame Ziele und gemeinsame Absichten und das ist sehr neu. Also das passiert 500 Jahre nach der Conquista.
Das ist ein gutes Stichwort, die 500 Jahre. Mittlerweile sind es 504 Jahre Conquista. Ich sage das, weil dieses Nicht-Jubiläum stattgefunden hat. Das nahmen sich die Zapatistas nahmen das sehr wörtlich und haben 2021 mitten in der Pandemie oder noch 2020 angekündigt, dass sie gerne die Kolonialisierung umkehren möchten und nach Europa kommen möchten. Und zum Anlass dieser 500 Jahre Kolonialisierung. Und wir waren hier in Europa sehr überrascht darüber, dass es zu dieser Zeit kommt, in der Reisen nicht sehr gut möglich war. Und wir haben uns aber natürlich auch sehr gefreut und uns daran gemacht, diese Reise von 180 Zapatistas hier in Europa zu ermöglichen. Du kannst vielleicht danach noch eine Anekdote dazu zu sagen, wie das möglich war, aber ich möchte gerne, bitte, weil die ist sehr lustig, weil du auch gesagt hast, dass es das erste Mal war, dass sich Indigene in diesem Nationalen Kongress zusammengetan haben, jetzt in dieser Form, glaube ich, da formell, wahrscheinlich ist das früher trotzdem schon passiert, aber weil wir darüber sprechen, was für einen Einfluss haben, hat diese Bewegung, oder früher war die Rede von einer Guerilla, mittlerweile oder von einer Diskursguerilla, vielleicht auch eher. Mittlerweile sprechen wir von einer Bewegung, auch von einer sozialen Bewegung. Was für einen Einfluss hatte sie auch bis nach Europa? Und natürlich war diese Rundreise in Europa 2021 das erste Mal, dass wirklich Zapatistas hier in Europa waren, offiziell. Es gibt ja auch keine Diaspora oder so, wie man es von anderen Communities und Gemeinschaften kennt. Aber doch war die zapatistische Bewegung sehr, sehr präsent schon hier in Europa, schon zuvor. Und ich war da noch etwas zu klein, aber dieses Freihandelsabkommen, gegen das ja zu dessen Anlass der Aufstand 1994 war, das war auch ein Aufruf sozusagen hier gegen Neoliberalismus, gegen den vierten Weltkrieg, wie es Subkommandante Markus auch nennt, der vierte Weltkrieg nach dem dritten Weltkrieg, der Kalte Krieg sei. Und das war hierin, so wie ich es erzählt bekomme, für die Antiglobalisierungsbewegung der Nullerjahre sehr ein wichtiger Bezugspunkt in der internationalistischen Bewegung, bezüglich dieser Neoliberalisierung der Gesellschaft, der Politik, der Kulturen. Und ich bin eine Generation später dran. Was ich ein bisschen erzählen kann, sind viele Dinge, die ich gelernt habe, als die Zapatistas hier waren. Und zwar dieser antikoloniale Diskurs, der sehr viele verschiedene Details beinhaltet, die wir in den Reden und den Gesprächen mit den Compañeros und Compañeras erfahren haben. Wir haben auch als wir uns vorbereitet haben, sind wir darauf gekommen, dass die Ökologie ein sehr wichtiges Thema ist, das immer wieder betont wurde. Und das ist ja ein bisschen offensichtlich und klar, aber es waren sehr wichtige Worte, die gesagt wurden, und die haben auch damit zu tun, wie Menschen leben, wenn sie, dass sie halt von Landwirtschaft leben und dass, wenn der Boden zerstört wird, dass das viel stärker gemerkt wird, als wenn wir hier in der Stadt, in Zürich, in Bern unser Leben leben. Und das hat sehr viel zum Nachdenken angeregt und, denke ich, ist einer der wichtigen Punkte, die die zapatistische Bewegung in der neueren Zeit so anregt zum Diskutieren. Und vielleicht kannst du jetzt noch diese Anekdote erzählen, weil es war Pandemiezeit, wie gesagt, das Reisen war sehr schwierig. Wir haben uns hier vorbereitet auf diese Reise. Wann werden sie ankommen, diese 180 Leute, wo? Das war eine Infrastruktur, die sehr schwierig war zu organisieren, und es war die ganze Zeit nicht klar, wann sie kommen werden. Und ich denke, in Mexiko war dasselbe ein bisschen die Situation. Wann wird das jetzt losgehen? Und das war eine sehr spontane Zeit, würde ich sagen. Hast du das auch so erlebt?
Ja, die Zeiten der Zapatistas sind immer andere Zeiten. Aha. Ja. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Die Zapatista-Bewegung gehört zur Globalisierung. Also von Anfang an hatten diese Idee war sehr klar für die Zapatistas. Häufig glaubt man, dass die indigene Mentalität nur mythischen Zyklen zu tun hat. Ja? Man denkt, es ist sehr interessant, aber das gehört zu altmodischen Behauptung der Welt. Aber für die Zapatistas es ist sehr wichtig, diese Vernetzung mit anderen Ländern zu haben. Und das ist eine Bauernbewegung. Es war auch sehr wichtig, dass du Emiliano Zapata erwähntest. Ja? Emiliano Zapata war einer der Leiter der mexikanischen Revolution, und er war der wichtigste Bauernkämpfer. Ja? Und Er kämpfte für ein Eigentum des Landes. Ja, und die Zapatistas gehören zu dieser Tradition. Es ist eine Bauernbewegung, wie ich sagte. Sie leben von den Sachen, die sie im Land ins Land wie sagt man, pflanzen und dann verkaufen, so wie Kaffee und Mais und Bohnen und so weiter. Ja? Aber gleichzeitig schätzen sie, dass in der heutigen Welt eine Verknüpfung von verschiedenen Teilen der Ökonomie gibt, und zwar wir hier in den Städten, wir möchten gesund essen, ja, und wir möchten Produkte haben ohne Giften, ja, und ohne Konservativen und so weiter. Und wie können wir das schaffen, ohne eine gute Beziehung zum Bauern, zu diejenigen, die das Land kennen und die das Land respektieren. Das, für die Zapatistas, es ist schrecklich, das Land auszubeuten. Die Ausbeutung des Landes, das ist das gehört zu die Vertiegelung des Landes. Ja, man muss das Land bewahren. Heutzutage gibt es im Zapatista in der Oberfläche, wo die Zapatistas sind, eine Vielfältigkeit von Pflanzen, Insekten und Tieren, die nicht mehr im Rest des Bundesstaates Chiapas gibt. Die Bewegung hat schon 32 Jahre lang gedauert. In diesen drei Jahrzehnten wurden viele Pflanzen, Tieren und Insekten im Rest des Bundesstaates Chiapas gestorben. Ja, das ist schrecklich. Und das haben sogar Politiker anerkannt, die zum Ministerium für Agrikultur arbeiten und so weiter. Ja, für Landwirtschaft, Landwirtschaftsministerium arbeiten. Sie haben das anerkannt. Also gewisse Pflanzen existieren immer noch nur im Zapatista-Bereich. Ja? Und das ist auch sehr wichtig. Also es gibt eine ökologische Idee, die nicht nur für diese Bewegung wichtig ist, also dass die nicht nur lokal geprägt ist, sondern die eine sehr starke Bedeutung für das ganze Welt hat, ja, für die ganze Welt. Und zwar, wie können wir bessere Waren und Lebensmittel haben, ohne unser Land zu bewahren. Die Zapatistas haben auch eine juristische Beziehung zum Land, das sehr interessant ist. Das hat sich auch entwickelt. Am Anfang gab es eine Kollektivisierung des Landes. Man dachte, die Bevölkerung ist die Eigentümer des Landes. Aber heutzutage, sie sprechen von Lokomun, und zwar das Land kann überhaupt kein Eigentümer haben. Das Land gehört sich selbst. Also das Land ist Naturlandschaft. Und wir können nur in Sonderfall das Land bearbeiten. Aber dann müssten wir alles, was wir machen, dort reparieren. Also es ist, diese Idee von Naturlandschaft ist auch sehr interessant. Und natürlich auch die direkte Demokratie und so weiter. Und die Zapatistas, dass sie nicht in Isolierung leben, sonst, wie du sagst, also wollten sie Beziehungen zu anderen Ländern haben und zu anderen Bewegungen, die hier in Europa etwas Ähnliches möchten. Anti-neoliberale Bewegungen, sie sind gegen Kapitalismus im Allgemeinen. Also sie haben lokale Absichten, die sehr realistisch sind und auch allgemeine Absichten für die Zukunft, die im Moment unmöglich sind. Man sagt, dass es ist einfacher, über das Ende der Welt zu sprechen, als über das Ende des Kapitalismus zu sprechen. Für viele Leute ist es einfacher zu denken, man kann keine Welt geben, aber nicht kein Kapitalismus geben. Ja? Und die Zapatistas denken, was würde es passieren, wenn wir keinen Kapitalismus hätten? Sie leben in sein Territorium auf diese Weise, aber sie haben diese Idee für die ganze Welt. Und sie wollten hier in Europa mit verschiedenen Gruppen sprechen. Und dann 7 Zapatistas kamen mit einem Schiff. Also es war so wie die Reise von Kolumbus, ja, aber umgekehrt. 7 kamen ins Schiff. Sie haben ein Schiff aus Holz im Dschungel gebaut. Das war sehr poetisch. Im Dschungel, es gibt keinen See. Die 7 Zapatistas waren nie, kannten nicht das Meer. Also zum ersten Mal waren sie im Meer. Es war so wie eine Erzählung von Gabriel García Márquez, von magischem Realismus. So ein Schiff im Dschungel, zu lernen, wie kann man sich im Meer fühlen. Ja? Und dann haben sie dort praktiziert und dann kamen nach Europa, natürlich mit Matrosen, und zwar deutsche Matrosen. Anarchistische deutsche Matrosen kamen sie nach Europa. Das waren die ersten 7, die hier kommen. Und dann kamen 120 mit Flugzeug. Ja? Und sind hier für ein paar Monate gewesen und haben Leute wie Sophie getroffen und haben Gespräche geführt und Informationen ausgetauscht und so weiter. Also ich glaube, das gehört auch zu dieser Idee, dass sie nicht in Isolierung leben.
Die wiederum eine Anekdote ist, als sie hier waren 2021, in Bezug auf dieses Lokomun, das du erwähnt hast. Also das Lokomun, das Gemeinschaftliche, das ist die neue Initiative, die neue Idee, auf das seit 2023 Wert gelegt wird in den zapatistischen Gemeinden. 2023 hat die Bewegung eine Umstrukturierung ihrer zivilen Gesellschaft bekannt gemacht und auch dieses Gemeinschaftliche, das Beackern des zurückeroberten Landes sozusagen neu politisiert, würde ich sagen. Und wo es darum geht, dass was stark darauf Wert gelegt wird, wir müssen zusammen landwirtschaften, und zwar auch mit den Personen, mit denen wir zusammenleben. Und das ist sehr interessant, das ist sehr revolutionär, weil man muss sich vorstellen, diese zapatistischen Gebiete sind sehr heterogen. Es gibt viele Dörfer, wo Zapatistas und Nicht-Zapatistas zusammenleben. Und bei dieser Neustrukturierung wird es nun möglich, dass auch Nicht-Zapatistas und Zapatistas zusammen dieses Land bearbeiten, dieses nicht in Besitz seiende Land, das natürliche Land. Und darüber hat die Bewegung sehr viel öffentlich gesprochen diesen Sommer, als sie ein internationales Treffen gemacht haben. Wo ist alles dokumentiert, das kann man nachhören, nachlesen. Und da hat die Kommandant sehr, sehr viel über die Probleme der neuen Struktur, aber auch diese Idee des Kommun erzählt. Und sie haben Anekdoten erzählt von der Reise, als sie hier waren. Und unter anderem erzählt, von wo diese Idee des Kommun, dieses gemeinschaftlichen Landes kommt. Und sie haben das theatralisch auf einem riesigen Platz als Theater vorgespielt. Wie du gesagt hast, es ist nie ohne Witz das Ganze. Das kann man auch nachschauen. Und die Idee, meint die Bewegung, hatten sie, als sie nach Zypern eingeladen wurden. Sie waren in Zypern und ihnen wurde ein Stück Land gezeigt an der Grenze zwischen Griechisch und Türkisch-Zypern, das anscheinend niemandem so richtig gehört, also zwischen den Nationalgrenzen ist. Und Leute von dort, Aktivistinnen von dort, haben auf diesem Nichtland gelandwirtschaftet. Das war die Anekdote, die da diesen Sommer erzählt wurde dazu. Und ich finde, das zeigt auch nochmal sehr gut, es ist sehr poetisch, oder diese Bewegung. Und das ist auch das, was nicht so, das ist nicht so typisch für eine Guerilla.
In der Zapatistas Tätigkeiten. Und zwar das Schiff, um hier nach Europa zu kommen, hieß der Berg. Und das ist wichtig und es ist schön, das hier in der Schweiz zu erwähnen, weil im Bundesstaat Chiapas sowie hier in der Schweiz überhaupt kein Meer gibt. Ja? Es gibt nur Berge. Wie soll unser Schiff heißen? Wir haben nur Berge. Ja? Und dann deswegen, dass es ist ein Berg, das sich bewegt. Ja? Ein Berg im Wasser. Und das ist eine surrealistische Idee. Und die Bewegung ist immer von diesen Ideen geprägt. Als ich zum 30. Jubiläumstag der Bewegung war, vor etwa 2 Jahren, ja, am ersten Tag gab es nur Theaterstücke. Das war das Einzige, was es gab, Theaterstück. Und dann sprechen die Zapatistas und alle Zapatistas, was sie sagten, waren politische Kommentare zur Theaterinszenierungen, die wir gesehen haben. Ja? Also diese Beziehung zwischen Kunst und Politik ist für die Zapatistas sehr interessant. Und das, ich glaube, das ist, wie du sagst, es ist keine Guerilla mehr, obwohl sie in einem Sonderlage sind. Also sie brauchen gewisse Waffen zu haben, aber wenn es wirklich zu einer Eroberung der Armee käme, dann könnten sie keinen Widerstand haben. Ja, sie haben nicht genügende Waffen und es ist keine militärische Bewegung mehr und sie sprechen nicht so sehr über Ejército Zapatista. Das haben sie schon so beiseite gelassen. Ejército bedeutet Armee und sie haben das so schon beiseite gelassen. Ja.
Das ist der Moment, wo wir mal noch ins Publikum öffnen. Ja,
natürlich, wenn jemand neugierig ist, um etwas mehr zu wissen, dann kann Sophie alles beantworten.
Oder Juan.
Nur ganz kurz, vielen Dank. Die Anekdote, zur Reise, die würde ich gerne noch hören.
Meine Anekdote. Deine Anekdote.
Meine Anekdote ist sehr langweilig, weil ich gehöre zu einem Kollektiv und in diesem Kollektiv, also es gibt gewisse Mitglieder die Zapatistas dachten, dass ich der Geeignete war, um eine Brücke mit der Regierung zu schaffen, um 120 Pesos zu bekommen. In Mexiko, einer von jeden drei hat keine Papiere. Keine Papiere. Hat zum Beispiel keine Geburtsurkunde, keine Geburtsurkunde. Manchmal gibt es, wie sagt man, Taufscheine. Manchmal gibt es Taufscheine. Aber das ist alles. Also es war eine kafkaeske Arbeit, das zu schaffen. Natürlich, wir haben so politischen Druck ausgeübt, weil unser auswärtiger Minister wollte Präsident sein. Und er wollte keine Probleme haben. Und ich habe mit seiner Stellvertreterin gesprochen und sie sagte, aber warum suchen Sie nicht andere Politiker und so weiter? Und dann sagten wir, wir suchen nicht andere Politiker, weil nicht alle Politiker Präsidenten des Landes möchten sein, ja. Und also es gab so einen politischen Druck und wir konnten das schaffen, aber mein eigenes Pass zu bekommen, das ist für mich ein Albtraum. 120 Pässe, das war, es war interessant, weil es war nicht mein Pass, sondern es war für einen guten Zweck.
Ja, ich sehe dich schon so vor Excel-Tabellen und mit so.
Ja, es war so verrückt.
Ja, genau. Da gab es auch, weil dann diese Ausreise so verzögert wurde, gab es dann auch nochmals ein Kommuniqué in dieser Zeit von den Zapatistas, ja, die sprachen.
Ja, wir haben eine komische Beziehung zum Ausweisen. Zum Beispiel, ich war nicht allein dabei, aber ich war mit einer Freundin, die viel gemacht hat. Wir waren beide im Auswärtigen Ministerium. Wir kamen dort. Und wir sagten, wir haben einen Termin mit jemandem, der sehr wichtig ist und so weiter. Naja, aber wir brauchen einen Ausweis. Und ich habe in der deutschen Schule gelernt habe, habe ich immer einen Ausweis. Sehr ordentlich. Ja? Und ich habe meinen Ausweis gezeigt und dann sagte meine Freundin, ich habe keinen Ausweis. Und der Mann sagte uns, nein, sie kann nicht rein. Aber dann, ich hatte einen zweiten Ausweis. Und ich sage, aber ich habe doch zwei Ausweise. Und ich habe zwei Ausweise, aber es waren meine Ausweise. Und sie kam mit meinem zweiten Ausweis. Also so verrückt ist die Lage in Mexiko.
Das ist eine wirklich sehr gute Anekdote.
So macht man die Revolution.
Genau.
Ich würde gerne wissen, ob es ähnliche Gruppierungen oder ähnliche Ideen anderswo gibt, auf der Welt, oder also die vielleicht auch direkt von der zapatistischen Idee profitiert haben. Gibt es das?
Also du meinst indigene Initiativen?
Indigene Initiative gibt es doch zum Beispiel in Finnland, die sehr ähnlich sind.
Die Samis.
Ja, die Samis. Mhm. Ja. Und auch kämpfen gegen Großprojekte, ein Zug in Sami-Gebiet. Ja. Und es gibt auch die Mapuches in Chile. Ja. Die spielen auch eine Rolle. Aber hier in Europa, was für Gruppen gibt es, die so etwas Ähnliches glauben? In Griechenland haben sie einen starken Einfluss gehabt, aber es sind entwickelte Länder.
Also ich denke, man muss es auf zwei Weisen beantworten. Einerseits, also eben, ob es ähnliche Bewegungen gibt auf der ganzen Welt. Und ich möchte da nicht zu viel, ich bin darin nicht Expertin, aber natürlich gibt es sehr viele und schon sehr lange indigene Bewegungen, die gegen die Kolonialisierung kämpfen. Und, überall in Lateinamerika, überall in Afrika, überall in Asien. Also ich denke, unzählige, und das ist eine der Bewegungen, die sich in antikoloniale Widerstand auch einreihen. Wenn es aber so darum geht, konkret, welchen Einfluss die Zapatistas haben auf andere Bewegungen in Europa, dann ja, weil die Zapatistas waren auch in Finnland und haben einen Austausch mit den Samis zum Beispiel gehabt. Mhm. Das ist ein Beispiel davon, dass diese Reise sehr wichtig war, dass es sie gab. Wenn wir davon sprechen, was eine solche Bewegung in Europa, weiße Personen, Personen, die in der Stadt leben, was das für einen Einfluss vielleicht auf eine linke Politik von unten hat, dann ist es da muss man das sehr, sehr stark übersetzen, denke ich. Dann sind es, weil nicht die gleiche Ausgangslage herrscht. Oder wir haben uns sehr viel damit befasst, weil wir können uns ja nicht vergleichen, hier in der Stadt, in der Schweiz, im Sanatorium Schweiz. Das ist nicht die gleiche Ausgangslage, auf so vielen Ebenen nicht, wie in der Serva La Condona, wo man den mexikanischen Staat gegen sich hat, ein Migrationsregime, das auch gegen einen ist. So viel Geschichte.
In Mittelamerika gibt es auch Bewegungen, eine Beziehung zu Zapatistas haben in Mittelamerika und auch in Chile, wie gesagt, die Mapuche sind sehr aktiv. Es gibt auch Gruppen von Kolumbien und in ganz Lateinamerika. Es gibt ein Netz, das sehr wichtig ist. Und was ich sagen wollte, ist auch, dass auf die Dauer hat sich auch die Organisation der Zapatistas verändert. Und zwar am Anfang an gab es sozusagen ein Caudillo, ein Leader, der Subkommandante Marcos. Er war sehr berühmt. Er war sogar so wie ein Rockstar oder Sexsymbol, weil er so schön sprach und so schön schrieb und, oder schreibt immer noch und so weiter. Und viele Leute, die diese Bewegung kritisierten, sagten, er ist kein Indigener. Wie können die Indigener einen Leiter haben, der kein Indigener ist? Und dann ist er zurückgetreten. Er war nicht direkt der Leiter oder der einzige Leiter. Er war der Sprecher der Zapatistas. Aber er ist nicht der Sprecher jetzt. Er gehört zu dieser Gruppe, aber er spielt eine andere Rolle. Und dann die Kritiker von Marcos haben Heimweh von ihm und sagen, wo ist Marcos? Was passiert mit ihm? Weil für diese Leute, also es war sehr schön, ihn zu kritisieren und dann, er ist nicht immer noch in der Szene, ja? Dieser Hauptdarsteller der Bewegung. Ja? Und das ist auch sehr wichtig, dass es ist nicht an eine Person gegrenzt, ja? Es gibt mehrere Leute, die dort wirken und vor allem Frauen. Frauen, die in der Macht sind.
Ja, zum Beispiel sagt die Bewegung von sich ja selbst, dass eigentlich der eigentliche Aufstand war nicht 1994, sondern 1993, als in der Bewegung das Frauengesetz verabschiedet wurde, wo die Frauenbewegung innerhalb der Bewegung 10 Punkte festgelegt hat, wo sie für mehr Rechte als Frauen in der Bewegung kämpfen. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Bewegung, denke ich, der Kampf der Frauen innerhalb der Bewegung. Da haben sicher auch schon viele Leute abgeschaut, würde ich sagen. Weitere Frage.
Sie, die Zapatisten sind ja eine Art Enklave in der Selva La Candona, relativ kleines Territorium. Wie ist der Einfluss auf die Hochlandgemeinschaften in Chiapas, die ja sehr konservativ auch sind und auch sehr stark durchdrungen von den traditionellen Parteien, auch von Morena übrigens.
Ja, aber ja. Die Bewegung, sagen wir, am Anfang an 1994, man sprach von Zapatistas vor allem so im Dschungel, in diesem La Candona-Gebiet, aber es gibt auch, also zur Zapatista-Land gehört auch das Hochland, ja. Zum Beispiel, mein Vater ist in Oventic begraben. Die Zapatistas haben verschiedene Viertel oder Bezirke, die heißen Caracoles, Schneckenhäuser. Ja, das ist eine Alt-Maya-Deutung für die Versammlung. Also in einem Schneckenhaus kann man alles hören, ja. Und es ist ein Haus des Hörens, ja. Und da ist, wo sich die Zapatistas sammeln, ja. Es gibt fünf Bezirke, und zwar fünf Karakolis. Im Hochland gibt es mehrere. Es ist Hochland und dann Dschungel. Das Problem liegt heutzutage im Dschungel, weil dort ist die Grenze mit Guatemala. Und jetzt gibt es viele Schwierigkeiten mit den Drogenhändlern und so weiter. Und es gibt verschiedene Gruppen, verschiedene Kartellen, die einen Zwischenkampf haben. Es ist sehr gefährlich geworden. Teilweise die Zapatistas von La Candona Land zurückgetreten.
Und das ist ja aber auch nichts Neues. Also auch während der Organisierungsphase in den 80ern, viele Leute, die sich da organisiert haben, die haben schon auf Land gewohnt, wo sie nicht ursprünglich ihre Familie eigentlich herkommt, weil es gab schon in dieser Zeit mit den Großgrundbesitzern, im Anfang des 20. Jahrhunderts sehr viel Kaffeehandel betrieben wurde, gab es sehr viel Enteignung und schon vor dem Aufstand gab es viele Desplazamientos, Vertreibungen. Also die Frage des Landes war schon vorher eine große Sache. Also ich finde das immer spannend, wenn darüber gesprochen wird, ja, unser zurückerobertes Land, und es gibt sehr viele Konflikte über dieses, wem gehört jetzt welches Land, weil von welcher Zeit sprechen wir,
ja.
Oder?
Ja, und dann die Drogenkartellen, die entführten die Mädchen für die Prostitution und entführten auch die jungen Burschen, um sich als Sicarios zu benutzen, ja, und es ist sehr, sehr gefährlich, diese Lage geworden. Und natürlich, also es gibt keinen Frieden im Land. Die Gewalttätigkeit in den letzten Jahren ist höher geworden.
Und wenn ich es aber richtig höre von Leuten von dort, ist die Gewalteskalation im Moment ein bisschen zurückgegangen, weil es einen neuen Bundesstaatspräsidenten gibt, der auch der Morena-Partei angehört, der da Beziehungen hat. Und die Gewalt, habe ich gehört, ist ein bisschen zurückgegangen dadurch.
In Bezug zum Armee und Paramilitares.
Aber und Narko.
Drogenkartell, das ist schwer, weil es kämpft immer noch zwischen zwei verschiedenen Gruppen.
Ja, ja, ja.
Vielleicht drei Gruppen. Das ist ziemlich kompliziert.
Das ist eine sehr komplexe Lage, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Das auf jeden Fall, ja.
Ja, also wir sind in eine verrückte Lage. Wenn es Ruhe im Land gibt, das bedeutet, dass es nur ein Kartell in dieser Zone gibt. Also wenn es nur ein Kartell alles kontrolliert, anscheinend gibt es Ruhe. Wenn es zwei oder drei, die zwischen ihnen kämpfen, dann gibt es eine schreckliche Unruhe. Ja, ich glaube, das ist hier eine Frage. Ah, Entschuldigung.
Wenn ihr sagt, dass in den zapatistischen Gebieten, dass sie auf jeden Fall gegen diesen Kapitalismus einstehen oder dort auch ohne diesen leben, was bedeutet das dann? Ist das, wie sehen die Strukturen aus? Wie autoritär ist das trotzdem? Ihr habt jetzt gesagt, es gibt trotzdem auch diese Leitung, es ist aber nicht jemand und dann nur diesen Sprecher. Wie sind die aufgebaut? Lässt sich das mit Basisdemokratie vergleichen oder?
Ich denke, das ist für mich der Moment, wo ich es auch sagen muss, oder wo ich wichtig finde zu sagen, man kann viel lesen, man kann viel hören, aber gerade in den letzten zwei Jahren gab es eine große Umstrukturierung und wir hören das sehr gefiltert, wie es ist. Oder? Ich denke, deshalb ist es einigermaßen schwierig zu antworten, für mich auf jeden Fall.
Es ist schwierig. Was ist das Schwierige? Ich konnte nicht richtig
hören. Das Schwierige ist, ich kann das nicht wahrheitsgetreu beantworten, weil ich es schlicht nicht weiß, aber ich denke, was wichtig ist zu erwähnen, dass eben diese Umstrukturierung, die 2023 gemacht wurde, dort kritisieren sie sich selbst sehr öffentlich. Oder sie machen das schriftlich, öffentlich vor laufender Kamera. Was war schlecht in ihrem alten System, weil es zu hierarchisch war? Also das schlagen sie gar nicht erst aus, diese Kritik. Die gibt es sicher, denke ich.
Ja, es ist eine Bewegung, die sehr tiefe ethische Gründe hat. Und zum Beispiel haben sie gesagt, wir möchten nicht notwendig sein. Bitte sehr, wir möchten hier nicht als Gruppe existieren. Wir existieren nur als Zapatistas, weil die Lage ungerecht ist im Zusammenhang zum Lande. Und dann in diesen Versammlungen, es gibt das Einzige, was es gibt in Mexiko, es gibt auch anderen indigenen Gemeinschaften, wo etwas Ähnliches gibt, in Bundesstaat Oaxaca und in Bundesstaat Veracruz. Aber die Hauptsache ist, dass es eine Versammlung gibt, wo die Vertreter sind nicht die Privilegierten. Die Vertreter haben keine Macht. Zum Beispiel, wenn du, wird jemand im Zapatista-Bereich gewählt? Niemand kann sagen, ich möchte Präsident des Landes sagen, wie man in den Filmen von Hollywood passiert. Jemand sagt, ich bin John Williams and I'm running for President of the United States. So, jemand, der sowas sagte, ist ein Verrückter. Das geht überhaupt nicht, weil man denkt, dass die Macht auszuüben ist ein Nachteil, ist nicht ein Vorteil. Also ist eine schwere Verantwortung. Also was machen die Versammlungen? Sie sagen zum Beispiel, Juan oder Josefina haben gute Möglichkeiten, uns zu vertreten. Wir möchten mit Juan und Josefina sprechen, um zu wissen, ob sie Vertreter von uns sein möchten. Und dann haben sie die Möglichkeit, Juan und Josefina zu absagen. Ja? Sie können sagen, naja, ich kann das nicht, meine Frau ist schwanger und ich habe Probleme mit meinem Land, mein Mais ist getrocknet oder gefroren oder was weiß ich. Dann kannst du sagen, aber wenn du keine richtigen Gründe hast, um das abzusagen, dann musst du Vertreter sein, aber das ist kein Geschenk und du hast keine richtige Macht. In jedem Moment kann die Versammlung dir zum Zurücktreten zwingen. Ja? Also diese direkte Demokratie ist sehr interessant und ich habe dort die Versammlungen gesehen und gehört und das ist sehr wichtig. Auch, es ist auch sehr wichtig, die Idee von Konsensus, kann man das sagen? Konsensus. Ja. Das ist auch sehr wichtig. Eine Gruppe von Freunden haben wir dort ein Filmfestival gemacht. Und es gab Leute aus Frankreich, Deutschland und mehrere Länder, Spanien und so weiter, die dort waren. Und natürlich Vor allem die Franzosen wollten immer diskutieren. Also nicht nur den Film schauen, sondern zu sagen, was ist die Bedeutung des Filmes? Ich habe eine Theorie des Filmes. Ich habe eine Idee des Filmes. Und sie wollten immer so eine Debatte ausüben. Und die Zapatistas sagen, und sie fragten die Zapatistas, was meinen sie über diesen Film? Sagten, wir müssen warten, um zu wissen, was wir meinen. Und dann sagt er, das ist komisch, aber warum sollen sie warten? Und natürlich jemand ein bisschen paranoid dachte, naja, hier gibt es Zensur. Also es gibt ein autoritäres System und sie können nicht freiwillig sagen, was sie glauben. Und dann sind die Zapatistas zurückgetreten, haben über den Film diskutiert und dann kamen zurück und sprachen über den Film. Aber dann erklärten sie, um zu wissen, was wir denken, wir müssen den anderen hören. Also ich habe eine Meinung, aber um zu wissen, ob meine Meinung richtig und interessant ist, dann muss ich hören, was die anderen glauben. Und wenn ich die anderen höre, dann kann ich vielleicht meine eigene Meinung etwas verändern. Also dieses Konsensus ist sehr wichtig, um zu wissen, was wir selbst denken. Also es ist keine Zensur. Es ist, die anderen zu hören und nicht sofort zu sprechen. Ja? Das war nicht sehr einfach für die Filmkritiker aus Frankreich zu verstehen. Ja, aber die anderen konnten das sehr richtig verstehen.
Ja, und vielleicht nur kurz noch, ich denke, ein Satz, den wir auch sehr gut kennen von der zapatistischen Bewegung, ist ja «Preguntando caminamos», «Fragen schreiten wir voran». Und ich finde das beeindruckend an dieser schlussendlich militärischen Bewegung auch. Es gibt Hierarchien und sie sagen auch, dass es sie gibt. Aber es ist doch eine sehr, sehr gut organisierte, realistische Utopie, die basisdemokratisch versucht zu leben und sich aber auch in der Öffentlichkeit kritisiert. Ich denke, das ist etwas Einzigartiges, das man mal suchen muss an solchen Bewegungen.
Ja, und natürlich, nicht alles ist perfekt. Und du hast das erwähnt, in der letzte öffentliche Begegnung, die sie hatten mit verschiedenen Medien, sagten sie, wir sind kein Beispiel. Wir sind kein Beispiel. Also wir möchten keine mythische Idee des Zapatismus schaffen. Das ist auch sehr wichtig. Sie üben ständig die Kritik.
Wir haben noch
das
Zeit.
Das ist seltsam für eine politische Bewegung.
Ja, das kann man so sagen eigentlich. Ungewohnt.
Vielleicht bin ich jetzt, da gehe ich ein bisschen zurück. Die Frage, das Land, das bebaut wird, als Akteur, der selber mitbestimmen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, sehr richtig. Sehr richtig. Also
funktioniert das?
Möchtest du etwas über Lokomun sagen?
Also du fragst das in Bezug auf diese neue Initiative, gemeinsam das Land zu beackern. Ja, ich denke, das, was ich gehört habe im Sommer, dass das nicht einfach ist, weil es nicht einfach so geschehen kann, sondern es muss organisiert werden. Und es ist eine Umorganisierung auch von kleinen Dorfgemeinschaften, ganz einfach, ganz logisch auch eigentlich, so wie ich das verstanden habe. Und zwar, wie funktioniert denn das kollektiv zu landwirtschaften, wenn man das vorher sich nicht gewohnt ist? Das müssten wir alle ja auch lernen. Ich denke, in diesem Prozess sind die Gemeinschaften im Moment.
Man sagt also, wir möchten das Land nicht schaden. Wie lange können wir dieses Land bearbeiten, ohne das Land zu schaden? Und man kann sogar sagen, dass es eine gewisse Ritualisierung gibt. Ja? Also man muss sich am Land entschuldigen. Es gibt auch diese Praktik. Man muss sich entschuldigen und sagen, ich muss das Land jetzt bearbeiten. Aber wie lange kann ich das machen? Vielleicht ein Jahr, zwei Jahre und dann muss man Schluss machen und das gehört niemandem. Ja, das ist eigenartig. Natürlich, das kann man nur in kleine Gemeinschaften machen und mit vielen. Aber es gibt schreckliche Projekte, zum Beispiel ein Golffeld zu machen in Zapatista-Land und eine Autobahn. Man hat diese Idee von Puebla, du warst in Puebla, von Puebla nach Panama. Es gibt ein Projekt, ein Triple P-Projekt, Proyecto Panamá, Puebla-Panamá, sí. Ja, und also eine Autobahn zu schaffen und einen Staudampf und so weiter. Und sie möchten das Land behalten und wenn es so ein breites, offenes Land gibt, dann kann man so reagieren gegenüber des Landes mit diesem ökologischen Gleichgewicht. Ja? Also ich glaube, für die Indigener Gleichgewicht ist sehr wichtig und das gehört auch zur prähispanischen Mentalität. Ja? Also es gibt ein Bewusstsein in prähispanischen Völkern, oder es gab, aber es gibt immer noch in den zeitgenössischen indigener Gemeinschaften, und zwar von dieser Dialektik von Kontrasten. Ja? Und das hat auch den Zapatista-Feminismus geprägt. Also die Zapatistas-Frauen sagen, und das klingt widersprüchlich, aber das ist dialektisch. Sie sagen, wir sind gleich, weil wir anders sind. Also wir brauchen jemanden, der völlig anders ist, um gleich zu werden. Ja? Also man braucht auch jemanden, das ist unser Kontrast. Und diese Idee von Gleichgewicht ist überall in Zapatismus und vor allem im Bereich Ökologie. Ja, gerne. Kommt das Mikrofon.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es gibt auch sehr gutes praktisches Wissen, wie in diesem Ökosystem eben Landwirtschaft betrieben werden kann. Dieses Wissen ist sehr alt in dieser Gegend. Das haben Sie, glaube ich, vorhin angesprochen. Es sind nur die Mentalität, sondern auch das technische Wissen, wie man Landwirtschaft betreibt. Aber ich wollte Sie fragen, ich denke, in diesen 30 Jahren hat sich ja Mexiko selber auch stark verändert. Es ist nicht dasselbe Mexiko 1994, das wir heute sehen. Und mich würde interessieren, welchen Status haben diese Ideen, vielleicht nicht nur die organisatorischen Ideen, sondern die übergeordneten Ideen wie eben Gleichheit und auch Zugang zu dieser Öffentlichkeit. Welchen Status haben diese Ideen heute in der Politik aktuell? Und wie ist die Zapatisten haben ja eine sehr große Resonanz ausgelöst in Mexiko. Also die sogenannte Zivilgesellschaft war, das haben Sie auch ganz am Anfang gesagt, die war völlig emotional und auch praktisch beteiligt. Wo ist das geblieben? Wo ist das heute spürbar? Ist es spürbar und in welchen Formen?
Ja, ist das eine sehr wichtige Frage. Es ist wahr, dass es eine große Unterstützung für die Zapatista-Bewegung war. Ich glaube, dass es gibt eine Erbschaft, die ganze Politik geprägt hat, und sogar kann man wohl sagen, dass jede Partei oder jede politische Bewegung oder die Organisationen, die zur Zivilgesellschaft gehören, eine indigene Politik hat. Also vor den Zapatistas, als Anthropologe, du weißt das gut, man sprach nicht so sehr über die Indigener in der Gegenwart. Also Mexiko war immer sehr stolz auf die toten Indigener, die Indigener, die die Pyramiden bauten, die Indigenen, die die Schätze in den Museums schafften, ja, aber man sprach nicht von der Indigener der Gegenwart. Und sie gehören jetzt endgültig zur modernen Gesellschaft. Das, glaube ich, ist die größte Erbschaft der Bewegung. Aber ich würde sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt kein Interesse an die Zapatistas hat. Ich spreche sehr leidenschaftlich über die Zapatistas, weil ich zu einer Minderheit gehöre. Die politischen Parteien denken, dass es ist eine Nebensache des Landes, dass das schon veraltet ist. Also ich würde sagen, dass es und die Journal in den Zeitungen und Zeitschriften es gibt keine häufige Berichterstattungen über die Zapatistas. Die Medien sprechen nicht viel darüber. Die Zapatistas selbst sind sich zurückgezogen. Früher haben sie viel mehr für die Medien gemacht und jetzt sind auch davon enttäuscht. Es ist eine komplizierte Lage und das war auch einer der Gründe, da es so schwer war, Stimmen für die unabhängige Kandidatur von Marichuy zu besorgen. Ja? Im Moment ist es sehr schwer, die Zapatistas im Zentrum der Debatte zu bringen in Mexiko. Ja, das finde ich, dass es schade ist. Ja.
Jetzt haben Sie von der nationalen Ebene gesprochen, eben zum Beispiel Chiapas oder Oaxaca, auch Yucatan oder Quintana Roo, wo durchaus ein großer Anteil der Bevölkerung weiterhin sich auch als indigen versteht. Ist da die Politik anders als auf nationaler Ebene, wo die Mestizos, nicht indigene Bevölkerung, die absolute Mehrheit jederzeit hat?
Ja, klugerweise, die Regierung hat Sozialprogramme für verschiedene indigenen Bevölkerungen geliefert, ja, und bekommen gewisse Gemeinschaften in Quintana Roo, Chetumal, Oaxaca und andere Bundesstaaten bekommen Unterstützung, die Zapatistas nicht haben. Das hat auch eine Rolle gespielt, aber Nationalkongress der Indigenen ist immer noch aktiv. Es gibt Initiativen und vor allem, also es gibt ein Teil des Landes, wo das Leben anders ist. Und das finde ich großartig. Also wenn wir über unsere Probleme in Mexiko-Stadt sprechen, wir sprechen, als ob es nicht eine andere Möglichkeit des Lebens gäbe. Und diese Möglichkeit ist nicht weit entfernt, ist in der Nähe, ist in Chiapas. Und das muss man lernen. Ob das Land sich wieder in die Zapatistas stark interessiert werden, das bleibt offen. Hoffentlich kann das passieren. Aber natürlich spielte auch eine Rolle, dass wir, unser voriger Präsident war ein Populist mit einer Rhetorik der Linke. Er war kein echter Sozialdemokrat, er war ein populistischer Caudillo. Für viele Leute sagt, naja, wir haben schon einen Präsidenten der Linke und wir brauchen keine weitere Bewegungen. Und das hat auch eine riesige Rolle gespielt, damit die Zapatistas im Schatten kamen. Nicht im Rampenlicht, wie früher waren.
Noch nachhaken. Sie haben drei Großprojekte genannt, die in der Gegend der Tierra La Candona drohen, also Staudamm, Autobahn, Golfplatz. Und da frage ich mich, wie nachhaltig ist denn das zapatistische Modell? Gibt es überhaupt Landtitel? Es wurde kurz am Anfang genannt, aber ich habe das nicht mehr richtig in Erinnerung.
Es gab Landtitel, jetzt sie versuchen keine Titel zu haben. Das ist auch ein Teil der Utopie. Wenn das Niemandsland ist, wenn das Lokomun ist, das Titel gehört zum Lande, nur zum Lande. Und das haben sie die Titel abgeschafft. Also sie leben dort ohne Titel. Also das ist wirklich eigenartig.
Ja, und es gab gerade im September gab es so eine Geschichte, ein Angriff auf eine zapatistische Gemeinde, Belén. Wo ganz klar auch staatsnahe Paramilitärs sich Land angeeignet, also gefordert haben, dass, also das Land besetzt haben, das zapatistische Land gesagt haben, das ist uns, das war unser Land eigentlich vor, der, vor dem Aufstand 1994. Und das war ziemlich drastisch, diese Situation, sehr ungewohnt auch, hat man schon lange nicht mehr gehört. Und, die Zapatistas haben sich auch wirklich zurückgezogen. Jetzt hat man nichts mehr offiziell gehört, was jetzt im Moment los ist. Aber das ist genauso eine Geschichte, wo dann eigentlich gesagt wird, wir haben diesen Landtitel. Aber eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, wurden 1994 wurden sozusagen vom Staat Reparationszahlungen gemacht und solche Titelausgleiche gemacht, aber das wurde sehr unter dem Deckmantel gehalten und deshalb ist auch die Situation sehr unklar und das macht auch möglich, dass jetzt solche Gruppierungen kommen können und sagen, nein, das war unser Land zuvor und da kommt dann, denke ich, auch eben diese philosophische Situation ja, dazu.
Genau. Es kann so eine praktische Auseinandersetzung kommen, dass das schrecklich sein kann.
Ja, genau. Und trotzdem ist dann dieses Konzept des Kommunen in diesen Momenten umso wichtiger. Ja. Ich finde es sehr treffend, dass das dadurch halt nochmal aktualisiert wird.
Ja, aber alle wichtigen Sachen tragen ein Risiko. Ja. Also die Zapatistas möchten das Unmögliche. No? Und heutzutage schaffen das was heute möglich ist, aber ein Ziel bleibt immer unmöglich und das ist das Schönste, finde ich. Diese Sehnsucht nach etwas anderes in einem Land, wo mehrere Leute sehr zufrieden sind und keine Ideen für eine verschiedene Zukunft haben. Vielen Dank, Sophie.
Vielen Dank, Juan, auch.
Demokratisch.